Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 93. Folge von Schäuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der 9. Staffel dieses Podcasts, der nun 10 Folgen lang wieder wöchentlich jeden Dienstag neu auf Sendung gehen wird. Wieder auf dem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. In der letzten Folge der vorigen Staffel habe ich von der Klage des Kripo-Chefs Andreas Holzer gegen mich erzählt und dass ich angesichts der teilweise grotesken Aussagen der Richterin im Zuge der Verhandlung fix mit einem Schuldspruch in dieser Instanz rechne. Diese Einschätzung hat sich als richtig erwiesen. Ich möchte nur eine Richtigstellung ergänzen. Anders als vom Falter und auch von mir behauptet, war Richterin Nicole Batzak nicht ÖH-Vorsitzende für die ÖVP-Studentenorganisation AG. Nein, sie war nur Spitzenkandidatin der ÖVP-Studentenorganisation AG. Die Wahl zur ÖH-Vorsitzenden hat sie leider nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, den von ihr verlangten Wahrheitsbeweis zu erbringen, worüber ich aber eigentlich froh bin, denn ich hätte den Wahrheitsbeweis für etwas erbringen sollen, das ich nie behauptet habe. Die Gründe, warum Holzer damals nicht gegen HC Strache ermittelt hat, kannte ich nicht und kenne sie bis heute nicht. Vielleicht hatte er ja damals seinen Mitarbeiter Nico Reit noch nicht an seiner Seite. Reit war ja 4 Jahre später Ermittler in Holzers Soko Tape und hat unmittelbar nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos an Strache geschrieben.
Lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt. Die Politik braucht dich. Alles Gute für alles Weitere. Liebe Grüße, Nico.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat es damals nicht so lustig gefunden, zumal Holzer diese offenkundig vorliegende Befangenheit seines Mitarbeiters trotz ausdrücklicher Nachfrage seitens der WKStA einfach verschwiegen hat. Das hat in weiterer Folge dazu geführt, dass die WKStA Holzer ihr Misstrauen ausgesprochen und die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt hat. In diesem Zusammenhang auch interessant, was der Hauptbelastungszeuge gegen Strache, nämlich sein ehemaliger Leibwächter Oliver Rieberich, in meinem Prozess ausgesagt hat. Auf die Frage, warum er 2015 mit seinem Belastungsmaterial gegen Strache nicht selber zur Polizei gegangen ist, antwortete er:
Ich kann Ihnen nur eines sagen. Nach 35 Jahren bei der Polizei, nach dem, was ich 13 Jahre in der Politik erfahren habe, Wenn ich 2015 zur Polizei gegangen wäre, hätte ich mich gleich erschießen können. Dieses ganze Konstrukt, die Exekutive, diese Verlogenheit, diese Unabhängigkeit, diese politische, ist nicht gegeben. Das ist einfach falsch. Die Polizei ist sowas von parteipolitisch durchsetzt. Ich wollte schon sagen, blau versieft. Das wäre sofort unter den Tisch gekommen. 1000%. Das ist meine persönliche Überzeugung. Dass die Wahrheitspflicht nicht nur für Gericht, sondern auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gilt, daran muss man aber immer wieder erinnern. Auch den Magister Holzer. Der hat vor Gericht über sein Gespräch mit dem Ibiza-Videoanwalt Mirfakrei etwas anderes ausgesagt, als er das vor dem U-Ausschuss gemacht hat. Und sowas kann unangenehme Konsequenzen haben. Das weiß jetzt auch unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und so wie Holzer hat auch er ein problematisches Verhältnis zur Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ging bei Kurz so weit, dass er im Prozess gegen ihn auf die Fragen der Staatsanwälte ausnahmslos mit ostentativem Schweigen reagiert hat. Besonders originell, dass er dann im Interview mit der Kronenzeitung erklärt hat:
Ich werde mich nicht mundtot machen lassen.
Um Sebastian Kurz mundtot zu machen, reicht es offenbar, dass ihm Staatsanwälte unangenehme Fragen stellen. Eine weitere unangenehme Frage musste er dann im ZIP-2-Interview von Armin Wolf hören. Nachdem Kurz den geschönten Lebenslauf von Thomas Schmidt kritisiert hatte, fragte Wolf, warum Kurz in seinem Lebenslauf angab, er hätte die Universität Cambridge absolviert, wo er doch nur einen Monat dort war. Gute Frage. Wenn das keinen Unterschied macht, werde ich künftig Theaterbesucherinnen und Besucher immer als Theaterabsolventen begrüßen. Unangenehme Fragen gab es im Kurzinterview mit der Kronenzeitung natürlich nicht. Das war auch nicht zu erwarten. Für die Familie Dichand gleicht der Ausgang des Kurzprozesses der offiziellen Aufhängung eines Damoklesschwerts. Die richterliche Attestierung der Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt stellt für Christoph und Eva Dichand eine düstere Zukunftsprognose dar. Und damit stehen sie nicht allein da. Gleiches gilt auch für Wolfgang und Helmut Fellner und natürlich auch für Sigi Wolf und René Benko. Sie alle bekommen ein Riesenproblem, wenn ein Gericht dem Geständnis von Thomas Schmidt Glauben schenkt. Im Fall der Fellners gilt das gleich doppelt, denn da gibt es ja auch noch das Geständnis von Susanne Beinschab. Kein Wunder also, dass Wolfgang Fellner schreibt, der Kurzprozess sei ein Justizskandal. Das ist bei Fellner Pfeifen im Walde und gleichzeitig aus dem letzten Loch. Aber was bleibt ihm und den anderen von den Geständnissen Betroffenen auch übrig? Sie könnten weiterhin versuchen, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu untergraben. Das haben ja auch die Anwälte von Sebastian Kurz vor Gericht probiert, nämlich mittels Zeugenaussagen zweier russischer Geschäftsmänner. Viel Glück haben sie dabei aber nicht gehabt. Die beiden Russen haben nicht das Gewünschte geliefert. Ihre zuvor schriftlich aufgestellten Behauptungen über von Schmidt zugegebene Falschaussagen bei der WKStA mussten sie zurücknehmen. Das war nicht wirklich überraschend, denn schon die von ihnen fabulierte Geschichte von einem streng geheimen Milliardenölprojekt in Georgien, als dessen künftiger Chef man keine speziellen Qualifikationen, Erfahrungen oder Sprachkenntnisse brauche, hat ihre Glaubwürdigkeit, vorsichtig formuliert, nicht unbedingt befeuert. Aber wer weiß, vielleicht probieren es andere noch einmal mit dieser Methode. Dann wäre es denkbar, dass demnächst weitere Zeugenaussagen aus Russland bekannt werden. Die könnten sich zum Beispiel so anhören. Sergei Wolfow, Geschäftsmann und Experte für Putinologie. Schmidt hat mir vom Missverständnis um eine Finanzamtsleiterin erzählt, deren Wunsch nach Abkühlung an einem heißen Sommertag
Ich will Baden als Forderung nach Übernahme des Finanzamtes Baden bei Wien fehlinterpretiert wurde. Dadurch entstand der völlig haltlose Verdacht, wonach ein bekannt sympathischer und bescheidener österreichischer Geschäftsmann der Dame den vermeintlichen Berufswunsch als Gegenleistung für Hilfe in einem Finanzstrafverfahren erfüllt hätte. Schmidt selber hätte ihr Begehr als Wunsch nach einem Sonnenbad verstanden und deshalb einem Mitarbeiter geschrieben: Wir sind die Hure der Bleichen.
Signaslav Benkovic, Wertschöpfungsfiktionator. Schmidt brüstete sich mir gegenüber mit seiner Kenntnis fragwürdiger Steuertricks, die er einem top erfolgreichen Tiroler Immobilienentwickler so lange aufgedrängt habe, bis dieser entnervt Schmidt ein großzügiges Jobangebot gemacht hätte, nur um endlich von ihm in Ruhe gelassen zu werden.
Kalinka Kneislova, Pony-Spediteurin. Schmidt berichtet mir von einer bevorstehenden Rufmordkampagne gegen eine höchst angesehene österreichische Ministerin. Auslöser sei von der NATO geschürter Neid auf der Ministerin geschenkte Hochzeitsohrringe, weshalb sie an sicherem Ort Zuflucht suchen sollte.
Ruslan Seliger, Heizölbeauftragter und Dressenwart bei Zenit St. Petersburg. Schmidt erzählte, er habe einen in Österreich tätigen deutschen Topmanager gebeten, Österreichs Energieabhängigkeit von Russland maximal zu intensivieren. Der Topmanager erfüllte den Wunsch widerwillig und versuchte dabei in stillem Protest die bei Geschäften mit Russland unvermeidliche Korruption aufzuzeigen.
Elena Dichanskaya, U-Bahn-Sitzunterlagen-Ausstatterin. Schmidt gestand mir seine Vorliebe für prahlerische Urlaubsanekdoten. Diese gingen bei ihm so weit, dass er zufällig entstandene Fotos, auf denen er mit allseits beliebten österreichischen Medienherausgebern posiert, als Beleg für gemeinsame Reisen veröffentlicht hätte. Eine darüber wohl zu Recht verärgerte Top-Spitzen-Weltklasse-Herausgeberinnen-Queen hätte ihn daraufhin angekündigt, dass sie auch anders könne.
Alfrejosha Skusentovaric, Demokratie- und Immobilienberater.
Bei Vorliegen eines entsprechend dotierten Beratervertrages bin ich gerne bereit, mich themen- und ergebnisoffen an Gespräche mit Thomas Schmidt zu erinnern.
Ich kann jetzt mit reinem Gewissen etwas bezeugen, das wirklich stimmt, nämlich, dass in einer der besten Weinbauregionen der Welt ein frischer Wind weht. Die Rede ist von der Wachau, wo sich innerhalb der Vereinigung Vinea eine Gruppe von Winzerinnen und Winzern zusammengetan hat, die gerade ihren Betrieb übernommen haben oder neu gegründet haben. Dazu gehört zum Beispiel Birgit Trautsam-Wieser aus Weißenkirchen. Vom Weingut ihrer Familie habe ich einen grünen Veltliner Smaragd 21 aus der legendären Lage Achleiten bekommen. Dort ernten auch einige ganz berühmte Wachauer Weinmacher ihre Trauben, aber dieser hochfeine Veltliner Achleiten in meinem Glas lässt darauf schließen, dass man sich zu diesem Thema auch neue Namen wird merken müssen. Prost!
Ein frischer Wind würde zweifelsohne auch der österreichischen Politik gut tun. Wer den künftig hineinbringen soll, dazu gibt es verschiedene Hoffnungsträger. Zum Beispiel meinen heutigen Gesprächsgast, die NEOS-Parteivorsitzende Beate Meindl-Reisinger.
Grüß dich, Beate.
Servus, Florian.
Wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du gemeint, du rechnest mit einer vorzeitigen Neuwahl vor dem Sommer. Hältst du das noch für möglich oder wird es der 29. September werden?
Nein, das ist auch kaum mehr möglich. Heute ist wir zeichnen auf am 4. März. Ich glaube, wenn ich die Fristen im Kopf habe, müsste der 6. März der Tag sein, an dem sich dann der Nationalrat auflöst. Also alles wie gehabt.
In den meisten Kommentaren zu dieser bevorstehenden Wahl wird davon ausgegangen, dass die FPÖ klar auf Platz 1 landen wird. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich. Allerdings muss ich ehrlich sagen, liegt mir Fatalismus auch fern. Und ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee ist, dieses jede Woche eigentlich nahezu täglich sich abarbeiten an der FPÖ und zu jammern und zu schreiben drüber. Das ist halt auch ein Stück weit die Batterie, an denen sie sich aufladen. Ich glaube, Werden wir mal schauen, da fließt noch viel Wasser die Donau runter und ich glaube, das beste Konzept ist zu versuchen, ein spannenderes, positiveres Gegenmodell auf den Tisch zu legen und das tun wir.
Naja, aber ist das nicht ein Teufelskreis bis zu einem gewissen Grad, wenn man sagt, okay, man beschäftigt sich zu viel mit der FPÖ, das nutzt ja nur. Gleichzeitig, wie soll man dann damit umgehen, zum Beispiel mit einem Finanzskandal in der Steiermark, der offensichtlich nicht nur die Lokalpolitiker der FPÖ in Graz betrifft, sondern auch weiter hinausstrahlt. Soll man das berichten darüber? Soll man das thematisieren? Oder soll man es unterlassen, wenn man sagt, das bringt Ihnen ja auch nur Wähler?
Na, das muss man auf jeden Fall berichten. Also sich sozusagen inhaltlich auseinanderzusetzen mit der FPÖ und gerade auch diese Frage dieses erneuten Finanzskandals, der ja durchaus recht gewaltig sein muss, muss man sagen. Das halte ich für sehr, sehr relevant. Ich frage mich ja auch, warum viele Medien es verabsäumen, meiner Meinung nach einmal die FPÖ abzuklopfen nach Positionen. Was meine ich damit? Man weiß ja eigentlich, abgesehen von der Monstrosität des Rechtspopulismus und was dann passieren kann, gar nicht so sehr, was die eigentlich wollen, wofür die stehen. Fahren da teilweise, wenn ich an die Inflationsbekämpfung denke, wirtschaftspolitisch einen totalen Zickzackkurs.
Muss ich nur ein bisschen korrigieren, auch im Sinne der FPÖ, dass sie gegen Inflation, sie machen sich schon Gedanken. Der oberösterreichische Verkehrslandesrat der FPÖ hat gemeint, dass Tempo 150 auf der Autobahn eine Maßnahme gegen Inflation ist.
Habe ich gehört, habe ich sehr originell gefunden. Habe mir gedacht, das muss man, also ich glaube, nicht einmal die Wähler von der FPÖ haben das gehört und haben sich gedacht, super, so haben sie gedacht, hä?
Okay, wie willst du diese Menschen erreichen?
Ja, ich glaube eben, es ist wichtig, dass du selber ein positives Gegenkonzept zeigst. Und da ist einfach ganz viel, was auch eine Antithese ist. Österreich ist der Wohlstand in Österreich, der Sozialstaat in Österreich, das Aufstiegsversprechen, die Tatsache, dass wir grundsätzlich das Versprechen abgeben, niemanden zurückzulassen, das basiert auf einer starken, auch eben international ausgerichteten Wirtschaft, auf Weltoffenheit und natürlich auch dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Das ist so genau gar nicht das, was ich unter einem Bild einer Festung Österreich verstehe, wo es, glaube ich, vor allem eine Garantie gibt, nämlich, dass wir alle ärmer werden.
Glaubst du, dass die Neos tatsächlich Möglichkeit hätten, Wähler und Wählerinnen von der FPÖ abzuziehen?
Du, das sind immer taktische Überlegungen. Das kannst du vielleicht auch mit Politikwissenschaftlern besprechen. Ich für meinen Teil verstehe meine Arbeit so, dass ich ein Programm für die Zukunft unseres Landes vorlege, von dem ich überzeugt bin, dass es uns einerseits mehr Wohlstand bringt, mehr Sicherheit bringt, aber andererseits auch klarstellt, dass eine echte Chancengerechtigkeit besteht und niemand zurückgelassen wird, dass wir echt wieder ein Versprechen haben, dass die Leute was aufbauen können und auch von dem, was sie arbeiten, auch gut leben können. Das ist meines Erachtens zielt nicht auf eine Wählergruppe ab, sondern schon auf eine gesamthafte Erzählung, die auch nicht unwichtig den Zusammenhalt stärkt.
Du hast die Zukunft unseres Landes erwähnt. Eines der folgenschwersten Attentate auf die Zukunft unseres Landes fand am vergangenen Donnerstag in Oberösterreich statt. Dort haben unter der Führung des oberösterreichischen Raumordnungslandesrates Markus Achleitner Vertreter der Bundesländer eigenmächtig ohne Absprache mit der Bundesregierung eine Bodenstrategie beschlossen, die eine Bankrotterklärung des Bodenschutzes in Österreich darstellt, denn sie enthält kein verbindliches Ziel, um den Bodenverbrauch bei uns auch nur irgendwie zu beschränken. Wie siehst du das?
Ja, das ist tatsächlich katastrophal, weil natürlich braucht es, um voranzugehen, auch die Länder und auch die Gemeinden, aber die Geduld ist langsam am Ende. Und ich meine, Oberösterreich, hast du auch angesprochen, ist ja besonders originell. Die haben ja nicht nur eine Reihe von, ehrlich gesagt, auch Bodenversiegelungsskandalen aufzuweisen. Ich erinnere ja da auch, dass der Rechnungshof da ja auch eins geprüft hat. Sondern, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gibt es ja derzeit eine Staatshaftungsklage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Der war glaube ich, bei dir im Podcast von All Rise, der Johannes Wesemann. Und die argumentieren ja eben, dass dieses Nicht-Erreichen dieser Bodenversiegelungsziele oder die Tatsache, dass man immer noch auf Teufel komm raus Flächen versiegelt, natürlich schädlich ist im Kampf gegen den Klimawandel und dass da natürlich auch eine Schäden entstehen und eine individuelle Betroffenheit. Und in der Stellungnahme des Landes Oberösterreich die ich gelesen habe, steht drinnen, dass man quasi nicht eine individuelle Betroffenheit ableiten kann, sondern es betrifft die Menschheit als Ganzes. Also so genau, sinngemäß, ja. Da müssen wir uns ja gar nicht anstrengen.
Es betrifft uns individuell nicht. Ja, genau,
das haben Sie geantwortet. Es betrifft die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, es betrifft die Menschheit als Ganzes. Mhm. Also das ist natürlich haarsträubend. Unser Ansatz ist ja da schon ganz lange zu sagen, okay, das Einzige, was die wirklich spüren müssen, ist, dass es dann weniger Geld gibt. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass eine Bundesregierung auch ohne die Länder etwas tun könnte im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen. Wir haben das damals übertitelt mit kein Zaster bei zu viel Pflaster. Also wenn die Länder und auch die Gemeinden keine Bodenschutzstrategie, die den Namen auch verdient hat, vorlegen und die Ziele nicht einhalten, dann gibt es weniger Geld. Das ist wahrscheinlich der größte Hebel. Ansonsten bin ich auch sehr offen. Es gibt ja da viele, viele Leute, die da auch gescheite Vorschläge machen, wie zum Beispiel auch die Hagelversicherung, die immer wieder darauf hinweisen, dass man auch die Grundsteuer oder auch die Frage, wie die Kommunalsteuer eingehoben wird, ändern kann und wahrscheinlich muss. Ich erwarte mir von dieser Bundesregierung da nichts mehr, muss ich ehrlich sagen, aber das wird ein Thema sein, das hochprioritär behandelt werden muss und gelöst werden muss in der nächsten Bundesregierung. Und ich verspreche da, wir werden da hartnäckig bleiben. Ich habe jetzt nämlich auch einen Brief geschrieben an den neuen Gemeindebundpräsidenten, ja, den Herrn Pressl, weil der war ja zumindest ein bisschen offener, auch wenn er gleich gesagt hat, die Ziele sind unrealistisch. Aber ich habe ja da meine Sträuße ausgefochten mit seinem Vorgänger, mit dem Herrn Riedl, der ja da auch mit drüber gefahren ist und erklärt hat, ich mache da einen Anschlag auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Spannende war, dass sich auch viele Bürgermeister an mich gewandt haben, nachdem ich das ja vor Jahren schon öffentlich gesagt habe, dass ich auch diese Widmungskompetenz auf Gemeindeebene und sozusagen die Mitwirkung deiner Bürgermeister zumindest einschränken würde, weil es auch ein Einfallstor für Korruption sein kann. Und es haben sich viele Bürgermeister bei mir gemeldet und haben gesagt, ich habe eigentlich völlig recht, weil selbst wenn das nicht darum geht, dass man vielleicht selber einen Vorteil draus zieht, du bist halt mit so viel Begehrlichkeiten in deiner kleinen Gemeinde oft konfrontiert. Und sie haben mir auch gesagt, es gibt natürlich eine massive fachliche Überforderung da. Das heißt, das auf eine höhere Ebene zu heben, wie das beispielsweise auch Bayern macht, wo ja Fachabteilungen in den Landkreisen entscheiden, das würden auch ganz viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister begrüßen. Ich hoffe, da geht was weiter mit dem neuen Gemeindebundpräsidenten. Mit dem alten war das ein bisschen sehr schwierig.
Naja, klar, der war ja auch Experte beim Thema, wie kann man mit Umwidmungen von Grünland in Bauland ordentlich Geld verdienen. In dem Fall wäre da wirklich ein Wunder gewesen, wenn der plötzlich für eine Einschränkung bei der Bodenversiegelung gewesen wäre. Der Neue hat, wie gesagt, leider bisher schon gesagt, nein, es soll keine verbindlichen Grenzen geben. Aber du hast jetzt was meines Erachtens sehr Wichtiges angeredet, nämlich die Bürgermeister an sich. Hier wird der Eindruck erweckt, dass die Bürgermeister so sind in Österreich. Die Bürgermeister wollen die Macht nicht hergeben, dass sie bestimmen darüber, wo wird gebaut, wo wird umgewidmet. Sind unsere Bürgermeister wirklich so oder gibt es auch andere, die sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht?
Also es gibt ganz viele, die sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht, weil ja auch, und da gibt es ja genügend Zahlen dazu, es auch immer schwieriger ist, Menschen zu finden, die überhaupt Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden wollen. Weil natürlich, du bist an vorderster Front, kriegst alles ab, musst sozusagen sämtliche Bedürfnisse in der Gemeinde lösen können. Und da gibt es jetzt nicht wenige Gemeinden, die haben natürlich ein Thema, die sagen, okay, der Grund wird immer teurer, wir brauchen aber leistbares Wohnen, wo kriege ich jetzt diesen Boden her? Oder ich brauche ein Pflegeheim bei mir in der Gemeinde, wo kriege ich da jetzt den Boden her? Ich möchte einen Kindergarten bauen. Und dann beginnen eben auch natürlich so, und ich meine das jetzt sozusagen in keiner Weise unredlich, aber bis zu einem gewissen Grad auch Abtauschgeschichten, die du halt dann lösen musst, dass du einfach auch zu Lösungen für deine Bürgerinnen und Bürger kommst. Das heißt, hier eine Ebene zu haben, die dich unterstützt, die dich fachlich unterstützt, die dir vielleicht auch mit einer geteilten Verantwortung das abnimmt, ist natürlich sehr sinnvoll. Und da gibt es auch einen anderen Aspekt drinnen, den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben natürlich eine Reihe von Fragen, die mittlerweile für bundesrelevant sind, nämlich zum Beispiel Widmungen im Bereich Energiewende, Infrastrukturprojekte, also wo du wirklich sagst, du musst prioritär jetzt da das Ganze beschleunigen, weil es kann nicht sein, dass wir einerseits wissen, wir müssen die Energiewende schaffen, es scheitert auch oft nicht am Geld. Ich kenne auch viele Unternehmen, die sagen, am Geld scheitert es nicht, ich bin sofort bereit, da irgendwie im Sinne der Kreislaufwirtschaft etwas zu machen, sondern es dauern die ganzen Verfahren inklusive Widmungen und Genehmigungen entsetzlich lange und da oder Trassenführungen für den Ausbau der Netze. Und da ist es meines Erachtens schon auch notwendig, dass wir hier auch im Bereich des Bundes eine Kompetenz schaffen für solche Projekte im überwiegend öffentlichen Interesse.
Wer gibt diesen Bürgermeistern künftig eine Stimme?
Naja, ich hoffe, also ich habe ja da auch anlässlich dieser Staatshaftungsklage auch mit der Kanzlei gesprochen, die das gemacht hat. Ich hoffe ja schon, dass sich hier vielleicht auch parteifreie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber muss ja gar nicht sein, finden, die dann auch entsprechend eine Interessensgruppe bilden und sagen, ja, wir wollen das eigentlich. Wie gesagt, bis jetzt ist es mir nur gelungen, sehr viele zu finden, die das unter der Hand sagen. Es ist ja auch so, der Gemeindebund, man muss vielleicht ein bisschen das jetzt einschränken, der Gemeindebund tut ja so, als wäre er die Interessensvertretung aller Gemeinden. Das ist ja nicht so. Der Gemeindebund ist ja eigentlich die Dachorganisation der schwarzen Gemeindebünde der Bundesländer. Daher weißt du auch, wer dort das Sagen hat in diesem Gemeindebund. Und ja, ich glaube, auch das könnte man einmal durchaus hinterfragen, warum das eigentlich so ist. Weil für mich ist die Vertretung der Gemeindeebene absolut nicht parteipolitisch zu sehen. Und es ist hoch an der Zeit, dass hier dieses Proporzdenken, in dem Fall halt vor allem ÖVP-dominiert, ein Ende hat. Bringt uns ja nicht weiter. Aber vielleicht noch ein schönes Bonmot. Ich glaube, ich habe dir das erzählt. Ich werde das jetzt hier kurz ausplaudern. Ich hatte ja dann einen Termin mit dem Herrn Riedl, der durchaus gar nicht so freundlich war. Aber ich habe mich auch da bemüht, zu versuchen, ob man nicht doch zumindest ihn dazu bringt, dass er irgendwas sagt, was man vielleicht ändern könnte. Und habe dann den Vorschlag gebracht, dass es halt auch gemeindeübergreifende Projekte geben kann. Es muss ja, gibt's eh auch schon ein paar, aber es ist ja nicht gesagt, dass jede Gemeinde ein Kreisverkehr, jede Gemeinde ein Gewerbegebiet, du weißt das ja, du hast es ja besungen auch. Und da hat er gesagt, ja, das haben sie eh auch schon versucht in Grafenwörth, wenn ich mich richtig erinnere, hat er mir das gesagt. Und dann hat er gesagt, aber wissen Sie, es ist halt dann immer schwierig mit dem Kommunalsteueranteil, weil es ist halt eine göttliche Fügung des Schicksals, dass die Donaubrücke und die Autobahn in meiner Gemeinde endet. Und ich finde das halt so originell, wenn da jemand sitzt, der 20 Jahre Landtagsabgeordneter in Österreich war, ich glaube 30 Jahre lang Bürgermeister und von göttlichen Fügungen des Schicksals spricht.
Dann ja, bei Erwin Bröll passt das schon ein bisschen, oder?
Ja, ich will jetzt überhaupt nicht unterstellen, ne? Weil sonst ist ja aber ganz ehrlich, ein bisschen bin ich mir vorkommen wie in einer David Schalko-Serie.
Ja, leider sehr, sehr stark die Realität. Ich glaube auch, der Riedl hat bis zum heutigen Tag nicht wirklich verstanden, warum das nicht in Ordnung sein soll, was er da gemacht
ja,
hat.
Ja, es ist auch eine Auseinandersetzung, die ich durchaus führe. Ich bringe jetzt ein Buch heraus, wo ich dann schon auch schreibe, auch kurz diese Causa anreiße, dieses Abstellen auf, es ist im Verfahren, was nicht in Ordnung gelaufen wurde, es ist strafrechtlich relevant. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen einen, und ich macht das eigentlich immer, einen weiteren auch Korruptionsbegriff anwenden, der nicht nur bedeutet, das sind jetzt Grenzen des Strafrechts überschritten oder dort ist etwas passiert, was absolut nicht gesetzmäßig war. Weil in all diesen Geschichten, auch bei der goldenen oder richtigen oder wie sagt man, guten Nase für Umwidmungen, im Fall der Kleingärten der SPÖ in Wien.
Ja.
Es wird ja immer betont, im Verfahren ist alles super sauber gelaufen. Und das wird schon so sein. Ja, es wird auch in der Gemeinde dort einen Beschluss geben des Gemeinderats. Aber darum geht's ja nicht. Es muss ja endlich das Verständnis dafür kommen, dass man sagt, das geht halt einfach nicht. Du kannst halt als Bürgermeister das selber davon profitieren, wenn du dann dort den Sonnenweiher baust.
Eine weitere Skandalmeldung gab es in der Vorwoche, die jetzt nicht unmittelbar mit Korruption zu tun hat, sondern mit der Sicherheit unseres Landes. Nämlich die Enthüllungen über die Zusammenarbeit des mutmaßlichen Milliardenbetrügers Jan Masalek mit Mitarbeitern der österreichischen Staatssicherheit, die ihn ganz offensichtlich auch bei seiner Agententätigkeit für Russland unterstützt haben. Was sagst du dazu?
Es hat mich nicht überrascht. Wir haben ja auch da schon sozusagen Hinweise davor gehabt und auch thematisiert, schon mehrfach thematisiert. Aber es wundert mich, dass das nicht so ein großer Skandal ist, dass alle sagen, also jetzt müssen wir das wirklich untersuchen, weil ich bin ja der Meinung, dass wir längst schon einen wirklichen Russland-Untersuchungsausschuss bräuchten im österreichischen Nationalrat. Und natürlich spielt da auch die ganze Wirecard- und Jan Marschalek-Geschichte und seine Flucht offensichtlich ja auch mit Unterstützung oder möglicherweise mit Unterstützung von Leuten aus dem BVD eine ganz wichtige Rolle. Also da geht's dann schon ans Eingemachte, wenn wie es ja den Fall auch gab, im Verteidigungsministerium, aber gerade auch im Verfassungsschutz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die in Verdacht stehen, dass sie da eigentlich mit Russland oder für Russland tätig sind, ist das natürlich ein Wahnsinn. Und das muss rasch aufgeklärt werden. Wirft auch nicht auf das beste Licht halt auf die BVD-Razzia, wobei man sagen muss, das hat jetzt vielleicht nicht zwingend das eine mit dem anderen zu tun.
Naja, die Parallelen sind insofern schon gegeben, weil die beiden mutmaßlichen österreichischen Spione, die jetzt enttarnt wurden, wollten vor ein paar Jahren einen eigenen Geheimdienst mit der damaligen Außenministerin Karin Kneißl gründen.
Und wir wissen ja auch aus Akten, dass es ja auch Anfragen gegeben hat zum Thema Novichok. Also das ist ja alles extrem brenzlig und bringt mich ja übrigens wieder zum Thema, dass man endlich aufhören muss, unter dem Deckmantel der Neutralität, weil da wird nämlich die Neutralität sehr bequem für manche, die Augen davor zu verschließen, wie sehr Russland und russische Geheimdienste auch unser Land schon lange unterwandert haben. Wir wissen von der Spionage, also von dem Abhöranlage auf der bilateralen russischen Botschaft, ich glaube, zu UNO ist das. Das ist nicht die da im 22. Bezirk. Wir wissen, dass der Investigativjournalist, ehemalige Bellingcat-Investigativjournalist, Christo Grotzev, Wien verlassen musste, weil ihm signalisiert wurde, dass er hier nicht sicher ist, weil ganz offensichtlich der russische Geheimdienst nach seinem Leben trachtet. Man muss sich auch erinnern, es war ja derjenige, der gemeinsam mit Nawalny diese unglaublich irre Geschichte gemacht hat, nämlich aufzudecken und anzurufen bei FSB-Mitarbeitern, die dann mehr oder weniger live am Telefon zugegeben haben, dass sie das Novichok auf die Unterhose von Nawalny appliziert haben, als er damals diesen Giftmordanschlag hatte. Also das sind natürlich alles Sachen, die werden bei uns so weggewischt. Viele verweisen dann auf die Neutralität, viele tun dann meiner Meinung nach völlig unzulässigerweise, sagen, aber die CIA ist auch böse. Ja, gab es auch einen Skandal, wurde aber thematisiert. Und wir reden hier von einer Diktatur, die ganz offensichtlich auch die Art und Weise, wie wir leben wollen, unsere liberalen Demokratien und Zusammenhalt in der Europäischen Union versuchen, über Länder, die Schwachstellen bieten, und das tun wir ganz offensichtlich, ja, zu untergraben. Und das ist natürlich, dass die Karin Kneißl mittlerweile in St. Petersburg sitzt und sich freut, dass das Leben dort so frei ist.
Mhm. Ja.
Das ist ja sozusagen eh logisch eigentlich. Also es kann jetzt niemanden überraschen, oder?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Definitiv bei Karin Kneißl, glaube ich, kann einem überhaupt nichts mehr überraschen. Die Sache mit dem Grotzev hat mich schon ehrlich schockiert. Er war ja, wie du richtig gesagt hast, er war damals bei dem Nawalny-Attentat ein Aufdecker, hat das russische Agentenmörder-Duo Chepika und Mishkin aufgeplattelt, damals mit ihrer Salisbury-Aktion. Und dieser Mann sagt, er muss aus Österreich fliehen, weil er hier nicht mehr sicher ist. Was würde eine Regierung mit der FPÖ für die Sicherheit Österreichs bedeuten?
Na, da ist in dieser Hinsicht natürlich, wäre das eine Katastrophe. Die FPÖ, sie ist, wie ich sie auch nenne, die Freunde Putins Österreich, machen völlig schamlos Kreml-Propaganda und sind immer sofort zur Stelle, wenn es darum geht, Putin, den Kreml, die illegale Annexion der Krim, den Einmarsch da in der Ukraine, wobei da haben sie sich dann schwer dann, da haben sie gesagt, naja, ist schon nicht ganz in Ordnung, aber Sanktionen brauchen wir deshalb trotzdem nicht. oder eben auch diese Spionageaktivitäten hier. Wir wären nicht sicherer, wir wären viel unsicherer und wir wären wahrscheinlich, wie soll man sagen, eine Propaganda oder überhaupt auch politische Vororganisation des Kreml hier in Österreich. Und das wollen wir definitiv nicht.
Nicht nur die FPÖ ist diesbezüglich einschlägig, es war auch ein interessanter Moment im Prozess gegen Sebastian Kurz, der viele originelle Sachen vor Gericht gesagt hat. Aber ein Zitat ist ziemlich untergegangen. Er hat auf eine Frage des Richters geantwortet, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Wie weit ist unser Land jetzt schon von Putin unterwandert?
Ich glaube, es ist sehr stark unterwandert und natürlich ist das ja... Ich habe diesen Satz nicht gehört, aber es liegt ja klar auf der Hand. Es ist ja auch in seiner Ägide passiert, dass passiert ist gar nichts. Es war so gewollt, dass sich die OMV an Gazprom bindet, sehr langfristig mit einer Take-or-Pay-Klausel und man macht sich damit abhängig von einem Lieferanten. Was Gas angeht, das ist natürlich absolut nicht gescheit. Es wird dann immer die Mehr bedient vom billigen russischen Gas. Das mag sein, dass es in der Vergangenheit gegolten hat. Seit 2021 gilt das absolut nicht mehr. Und es ist hoch an der Zeit, dass man da aussteigt. Aber diese ganze Gemengelage, wieso können die eigentlich einen Vertrag unterschreiben, der nachweislich ja auch die Sicherheitsinteressen Österreichs also untergräbt? Weil ich meine, wir sind erpressbar und ich bin schon der Meinung, dass Sicherheitspolitik und Überlegungen, dass man nicht erpressbar ist als Staat, Vorrang haben gegenüber der Frage, mit wem privatwirtschaftlich ein Unternehmen bei uns einen Vertrag abschließt. Dann natürlich die Aktivitäten anderer österreichischer Unternehmen, auch Raiffeisen in Russland, wir haben da stark profitiert davon. Die Geschichte, dass wir kein scharfes Antispionagegesetz bei uns haben, die nachweislichen Abhöraktionen der Russen bei uns, ganz offensichtlich eine Unterwanderung des Verteidigungsministeriums und auch des BVD, der vorauseilende Gehorsam immer auch vor allem FPÖ-Politiker immer zur Stelle waren in Russia Today und in anderen Propagandasendern zu sagen, alles super, was der Putin da macht, machen wir da nicht mehr. Die Hochzeit von der Kneißl, wo Putin zu Gast war, also das alles, ich meine, man muss ja nur alle Puzzleteile mal sozusagen zusammensetzen. Und ich weise auch darauf hin, es gefällt mir nicht, aber es muss uns aufwecken, dass der Economist Österreich auf Platz 2 der Putins Useful Idiots, also nützlichen Idioten, ausgewiesen hat, weil wir da ganz offensichtlich dieses Spiel mitspielen. Und ich sage noch einmal, da steht sehr viel unserer eigenen Sicherheit, unserer eigenen Freiheit, unseres eigenen Friedens auf dem Spiel. Und mir ist nicht klar, wieso eigentlich nicht da längst schon eine Mehrheit sagt, das ist wirklich eine Bedrohung. Wir müssen da jetzt ganz anders agieren, als wir die letzten Jahrzehnte agiert haben. Unter anderem mit einem völlig verqueren Neutralitätsverständnis, der nichts anderes als ein Deckmantel für klar pro-russische Interessen.
Du sagst die massive Verschlechterung unserer Sicherheit, die Bedrohung, die gibt's ja nicht nur durch Putin und seine Kriegsdrohungen gegen Europa, sondern auch durch eine drohende Präsidentschaft Trumps in Amerika möglicherweise.
Ich sag immer, wir haben die Verantwortung für unsere Sicherheit ausgelagert an Washington, auch wir in Österreich. Wir sind umgeben von NATO-Staaten und das Argument, das ich am meisten höre, ist, es wird schon nichts passieren, weil keiner kann nach Österreich einmarschieren, dann muss er zuerst zu einem NATO-Staat durch. Klammer auf, sie marschieren auch nicht ein, sie sind in unseren Netzen, sie sitzen bei uns als Spione, sie machen Desinformationskampagne, wir werden schon längst angegriffen und viel zu wenige checken's. Wir sind also abhängig von der sicherheitspolitisch von Washington, wir waren abhängig energiepolitisch von Russland und in Lieferkettenfragen und was Rohstoffe angeht, ganz stark von China und das ist natürlich nicht besonders souverän. Das heißt, Europa muss sich bewusst werden, dass viel am Spiel steht und man vom Spielball, man ist ja eigentlich Spielball, zum Akteur wird. Und das bedeutet vor allem einmal, in europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu investieren. Ich weiß, wir haben ja die Vision dieses europäischen Heers, das sagen viele, auch gescheite Leute zu Recht, das wird eine Vision bleiben, eine Utopie bleiben, solange es die NATO gibt. Klar, aber das bedeutet ja nicht, dass man in einer Art Dualität nicht die europäische Säule darin stärkt. Und das bedeutet, dass man die Zusammenarbeit verstärkt, Übungen gemeinsam macht, bei der Beschaffung gemeinsam vor sich geht, aber vielleicht auch wirklich einmal drüber nachdenkt, dass man wirklich auch ein europäisches Kommando in dieser Säule schafft. Weil was macht man denn, wenn der Trump sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr? Trump hat gesagt vor kurzem, also Beistandspflicht gilt nicht mehr für die Länder, die nicht bereit sind zu investieren ins Militär. Das ist ein Tabubruch. Ich finde, er kann schon verlangen, dass mehr investiert wird. Aber jedes Verteidigungsbündnis lebt ja von einem gewissen Abschreckungsszenario, das geboten wird. Und ein Teil des Abschreckungsszenarios ist, du pass auf einmal, einer für alle, alle für einen. Wenn du glaubst, du überfällst jetzt Litauen oder du gehst da jetzt ein Stückchen in Polen vor oder Estland, dann sitzen wir alle da und du hast nicht nur einen an der Backe, nicht nur ein kleines österreichisches Bundesheer oder das estische Heer oder sonst was, sondern du legst dich mit uns allen an. Also daher muss Europa aufwachen. Und das bedeutet, dass Österreich jetzt noch nicht per se die Neutralität über Bord werfen muss, weil sie gilt ja innerhalb Europas sowieso nicht. Aber wir müssen uns endlich zu Solidarität und zu Beistand bekennen, damit wir ein verlässlicher Partner sind, auch in unserem eigenen Interesse, damit wir überhaupt da eine Rolle spielen. Weil sonst sind wir wirklich nur, ja, innerhalb der Europäischen Union sind wir zu Beistand verpflichtet. Das steht auch in unserer Verfassung. Und ich glaube, es braucht ein politisches Bekenntnis, was jetzt da mehr gilt. Weil solange wir das nicht geben, sind wir meines Erachtens nicht verlässlich als Partner, sondern irgendwie halt so, haha, ja, die originellen Österreicher wieder. Das ist keine starke, souveräne Position. Ich verstehe aber viele, die sagen, aber wir wollen nicht, dass Österreich in Konflikte hineingezogen werden, die absolut nichts mit uns zu tun hat. Ja, außerhalb Europas. Deshalb von mir aus kann man sozusagen das außerhalb Europas auch als Chiffre für aktive Friedensarbeit erhalten. Aber ich bin der Meinung, wir sollen vollumfasslich einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur beitragen. Auch mit der Vision eines europäischen Heers, der überall uns beteiligen. Ich glaube, es ist dann eine juristische Frage. Ich bin davon überzeugt, dass da eigentlich ganz viel mit der Neutralität schon vereinbar ist. Beziehungsweise vieles, was ich höre, was angeblich nicht vereinbar wäre, ist einfach nur Humbug.
Apropos die originellen Österreicher, ebenfalls Anlass zur Sorge gibt die Zukunft der Berichterstattung über die Justiz. Die ÖVP will um jeden Preis ein Zitierverbot einführen, das Berichterstattung beispielsweise über Chats verunmöglichen könnte. Wie siehst du das?
Ja, schwierig. Ich verstehe einen Punkt da drinnen schon, dass dadurch vor allem, dass die Verfahren so lange dauern, es natürlich für Betroffene sehr, sehr schwierig ist, da sozusagen viel über sich selber zu lesen. Der Ruf ist unter Umständen ruiniert. Also auch die Rechte von Beschuldigten, darüber ernsthaft zu reden, wie wir die stärken können, fair enough, das möchte ich auch. Aber gleichzeitig die Medienfreiheit, Pressefreiheit so einzuschränken, dass man in diesen Fällen, die natürlich von öffentlichem Interesse sind, nicht berichten darf, das halte ich für verquer. Es wird dann immer der Hinweis gebracht auf Deutschland. Und das ist ja auch nicht so der Fall. Also so ein Zitierverbot, wie das manchen in der ÖVP vorschwebt, gibt es ja auch nicht in Deutschland. Man darf halt nicht direkt raus zitieren, aber du darfst natürlich sehr wohl darüber berichten, was da in Verfahren passiert und was da los ist. Und das muss ja auch so sein. Punkt.
Der vielleicht wichtigste Erfolg der jetzigen Regierung war die Entmachtung des Systems Bilnacek im Justizministerium. Droht nach der nächsten Wahl wieder ein Backlash, also eine Rücknahme der Entpolitisierung durch politische Parteien, die wieder mehr Einfluss auf die Justiz wollen?
Ich habe Sorge, dass es so ist. Einstweilen hoffe ich, dass es doch noch vielleicht vor der Wahl möglich ist, zu einem Generalbundesstaatsanwalt zu kommen und damit sozusagen zu einer neuen Weisungsspitze, was die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen angeht, weil ich glaube, das wäre ein wichtiger und richtiger Schritt. Aber ich habe auch da meine Zweifel, weil die verwenden ihre Energien eigentlich nur noch darin, sich gegenseitig zu bekriegen oder zu streiten. Aber schauen wir mal, wir sind da auf jeden Fall gesprächsbereit und wollen das unbedingt unterstützen. Ich mache mir aber vor allem auch Sorge, weil jetzt im Zuge dieser Verfahren auch der nicht rechtskräftig erstinstanzlichen Verurteil von Sebastian Kurz konnte man das ja sehen, meines Erachtens sehr schnell immer wieder versucht wird, die Justiz oder sagen wir die Rechtsstaatlichkeit an sich anzugreifen. Dass die parteiisch wäre, dass das ja alles quasi ein großer Masterplan wäre. Ne, der Kurz hat ja schon angefangen vor Jahren da mit den roten Netzwerken in der WKStA. Und das ist halt ein Muster, das wir bei Populisten kennen. Das macht Trump genauso, wenn ein Urteil in einem Rechtsstaat nicht so ist, wie ihm das passt, dann ist das sofort eine Politjustiz. Dieses Wort hat jetzt Kurz nicht in den Mund genommen, muss man sagen. Ich möchte das auch explizit sagen. Aber er war schon sehr nahe dran in seinen Ausführungen. Und das ist natürlich katastrophal, weil der Rechtsstaat braucht vor allem auch Vertrauen in den Rechtsstaat, Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz. Das heißt, es wird dringend notwendig sein, dafür Sorge zu tragen, dass es auch nach der Wahl eine Garantie dafür gibt, dass es eine Art Schutzschirm für diese Unabhängigkeit gibt. Ich glaube, ein Generalbundesstaatsanwalt ist eine Möglichkeit, aber es wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, ein politisches Bekenntnis dazu abzugeben, dass man das Justizministerium vielleicht wirklich mit einer Expertin oder einem Experten besetzt, gerne mit einer Expertin, die parteiunabhängig agiert. Weil ich glaube, dass das Vertrauen in Institutionen in einer Demokratie eine ganz, ganz, ganz wichtige Währung ist für auch politische, für die Stabilität von liberalen Demokratien.
Wie soll unser Land künftig umgehen mit dem Problem der Inseratenkorruption?
Abstellen. Und das werden wir auch abstellen. Ich schwöre dir, wenn wir in eine Regierung kommen, dann werden wir das abstellen. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen einerseits eine gescheite Presseförderung oder Medienförderung, weil ich große Sorge habe, dass wir gar nicht erkennen, die Bürgerinnen und Bürger gar nicht erkennen. Ich meine, Medienmacher wissen das ganz genau, was am Spiel steht, aber dass wir in ein paar Jahren, und das wird möglicherweise noch viel schneller passieren, als wir das denken, einen massiven Einbruch in der Medienvielfalt haben. Die Populisten brauchen etablierte Medien gar nicht mehr. Die Extremisten auch nicht. Die haben ihre eigenen Kanäle, ihre eigenen Telegram-Kanäle, ihre YouTube-Channels. Die erklären ja schon seit langer Zeit ihren Leuten, ihren Wählerinnen und Wählern oder Sympathisanten, ihr müsst gar keine etablierten Medien mehr konsumieren, weil das ist eh alles nur Fake News. Das ist alles gesteuert. Die einzige Wahrheit kriegt sie bei uns. Und das ist natürlich brandgefährlich. Das heißt, eine gescheite Presseförderung auf der einen Seite, Medienförderung, die eine Medienvielfalt auch wieder ermöglicht in Österreich, weil das eine unglaublich wichtige Säule in jeder Demokratie ist. Eine härtere Gangart, vor allem auf europäischer Ebene gegenüber den sozialen Medien. Also da bin ich durchaus auch so, dass ich meine Naivität abgelegt habe und glaube, dass da sehr viel auch an Freiheit am Spiel steht. Und vor allem ein Abstellen natürlich der Inserate. Das geht ganz einfach mit einem Deckel, meines Erachtens, den man hier einziehen muss und auch mit noch mehr Transparenz und vielleicht sogar einer unabhängigen Stelle, die das vergibt. Ganz verbieten würde ich die Inserate in parteieigenen Medien, weil das ist überhaupt die größte Chuzpe, dass man sich dann auch noch hinstellt und aus dem Bundeskanzleramt wirklich freihändig, mehr oder weniger, wie der Rechnungshof das ja auch sehr deutlich kritisiert hat, auch noch dann eigene Parteimedien finanziert im Wege von Inseraten. Das geht natürlich gar nicht. Das ist ein Selbstbedienungsladen.
Das finde ich natürlich alles ganz großartig, aber wo werden Neos im Wahlkampf inserieren?
Na, wir werden auch überall inserieren, wo wir glauben, dass es sinnvoll ist, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind eine wahlwerbende Partei und machen natürlich auch Werbung, aber es braucht nicht diese Regierungsinserate, vor allem mit völlig sinnlosen Inhalt. Und ich sehe auch nicht, dass die Ministerien ineinander in Wettbewerb treten müssen, weil sie einen Wahltag zu bestehen haben oder ähnliches. Es werden auch private Unternehmen noch weiter inserieren. Also das ist ja Birnen mit Äpfel vergleichen.
Na, ich frage nur deshalb, wirst du auch zu Wolfgang Fellner gehen müssen?
Weiß ich nicht. Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, schon auch online digital dort geschaltet. Aber wir sind ja da in der bequemen Position, nicht die mit der fetten Brieftasche zu sein. Das heißt, das wissen eh alle Medien, dass sie von uns jetzt nicht reich werden. Und wir schauen, ehrlich gesagt, das wahrscheinlich mit einer Medienagentur, dass wir das so schalten, wie wir das für klug erachten.
Weil die Verteidigungsstrategie war ja, dass es sich um sozial adäquates Verhalten handelt. Inseratenkorruption in Österreich, hat der Professor Lewisch für den Sebastian Kurz ins Gutachten hineingeschrieben, ist in Österreich sozial adäquates Verhalten, also quasi sowas wie Brauchtum. Das heißt also, ihr würdet sagen, ihr seid bereit, mit diesem Brauchtum in Österreich, mit diesem Mischung aus Brauchtum und Schlauchtum in Österreich aufzuräumen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Naja, also ich kann dir schon erzählen, ich meine, das sage ich, also wir haben in Wien ein bisschen was auch erreicht, zum Beispiel das Verbot, dass es keine Inserate in parteieigenen Medien gibt. Wir haben da auch die Inserate-Volumen gekürzt, nicht so, wie wir wollten, aber immerhin, es ist jetzt deutlich geringer, als es jemals war. Und wir haben eine Transparenz geschaffen, sodass bei jeder Werbemaßnahme, die gesetzt wird, auch klar definiert sein muss, was ist das Ziel, was will man erreichen, was ist der Schaltplan und dann auch die Frage, hatten wir überhaupt das Ziel erreicht. Aber vielleicht erzähle ich dir was. Ich habe 2000, weil ich schreibe es eh auch in meinem Buch und das wird dann eh öffentlich werden. Ich weiß, 2015 auch im Wien-Wahlkampf habe ich ja das Thema Inserate sehr stark thematisiert. Und da hatte ich schon bemerkenswerte Erlebnisse. Und ich möchte jetzt explizit sagen, dass es nicht immer den Boulevard trifft, sozusagen. Aber da kam auch einmal die Frage, warum wir nicht mehr inserieren und dass das doch dann Auswirkungen auf die redaktionelle Berichterstattung haben wird. Das hat mich schon sehr überrascht, dass man das so klar hört. Aber es ist noch weitergegangen. Ich habe einen Anruf bekommen eines Online-Chefredakteurs. Der hat ins Telefon hineingebrüllt und hat gesagt, ja, die Neos mit den Inseraten, wenn sie noch einmal sagen, Frau Meindl-Reisinger, was über Inseratenkorruption sagen, dann kann ich das haben, dann schreibt er mich jede Woche runter und wird jede Woche schreiben, wie korrupt wir sich selber sind mit dem Haselsteiner und so weiter. Und das war schon lustig, weil ich habe mir gedacht, das war natürlich der Versuch, mich ein Stück weit einzuschüchtern. Wir waren ja noch nicht im Gemeinderat, das heißt, wir waren ja noch so Apo, außerparlamentarische Opposition, und hatten ja insgesamt, ja, war es gar nicht leicht, dort zum ersten Mal anzutreten. Und dann haben wir gedacht, das ist einer der Momente, wo sich entscheidet, ob du mitspielst oder die Stirn bietest. Mhm. Und ich habe zurückgebrüllt. Ich habe Gott sei Dank mich dazu entschlossen, damals zurückzubrüllen und habe gefragt, ob er eigentlich wo angerannt ist, ob er eigentlich glaubt, dass seine Leserinnen und Leser nicht ein Interesse dran haben, was eigentlich mit ihrem Geld, mit Steuergeld die ganze Zeit passiert und welches Selbstbewusstsein er als Redakteur hat. Weil offensichtlich gibt es ja Politiker, die der Meinung sind, sie können sich öffentliche Meinung kaufen. Und ich würde ja nicht so weit gehen zu sagen, dass er tatsächlich käuflich ist. Aber dann muss er doch auch ganz entschieden dagegen auftreten und habe halt da das Telefon zurückgebrüllt. Ja, also das sind die Erlebnisse. Ich habe auch einen anderen, ich glaube auch Chefredakteur gehabt, der gesagt hat, na wie soll er mit Ihnen umgehen, Frau Meindl-Reisinger, wenn Sie immer das Thema Inserate ansprechen? Meine Familie muss ja auch von was leben. Also es ist tatsächlich so, ich will jetzt da nicht alle über den Kamm scheren, aber es ist schon ein Thema, das viel zu lange schon in Österreich einfach hingenommen wird. Es geht um sehr viel Steuergeld. Es geht um, meiner Meinung nach, natürlich den Versuch, die Pressefreiheit hier zu untergraben. Und es geht auch darum, dass wir ganz dringend selbstbewusste Medien in einer Medienvielfalt brauchen. Auch übrigens den Boulevard. Den brauchen wir genauso. Wir brauchen diese Medienvielfalt in Österreich. Und das müssen wir gewährleisten. Und Inserate sind da eine schlechte Variante. Ich sage ja immer, das ist die Geschichte des Zauberlehrlings, weil man kann natürlich wirklich nicht sagen, dass das die ÖVP und der Kurz erfunden haben. Da hat schon die SPÖ.
Entschuldigung.
Ganz schön viel, aber das sind die, wie soll man sagen, das sind die Besen dem Zauberlehrling SPÖ ein bisschen außer Kontrolle geraten und haben sich möglicherweise gegen sie selber gerichtet an der einen oder anderen Stelle.
Vollkommen richtig. Aber wäre es nicht aufgrund dessen besonders notwendig, diese Leute auch zu outen? Weil wir haben jetzt erlebt in den letzten Monaten, dass viele Politiker im Nachhinein sagen, ich hätte damals schon sagen sollen, wie der Herr Fellner zu mir gekommen ist und mir quasi die Daumenschrauben angesetzt hat und mir gedroht hat. Oder wie wenn die Frau Tichern sagt, wir können ja noch anders, etc. etc. Sollte man nicht, wenn man wirklich was tun will dagegen, einfach outen und sagen, okay, der und der, die und die haben den und den Druck gemacht?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe mich durchaus absichtlich entschieden, das so zu schreiben, wie es war, aber keine Namen zu nennen, weil ich ja jetzt auch kein Strafverfahren anstrebe, sondern aufrütteln möchte politisch, dass sich etwas ändern muss und noch einmal, ich bin davon überzeugt, auch ändern wird. Alles andere ist, oder vieles ist eh ohnehin gerade anhängig, justizanhängig und ich bin gespannt, was da rauskommt. Also ich glaube, da braucht es auch nicht dann mich dazu. Und manchmal, Florian, sind die, die man selber vielleicht im Kopf hat, die es dann betrifft, gar nicht diejenigen, von denen ich da jetzt gesprochen habe.
Das ist jetzt ein wahnsinniger Cliffhanger natürlich. Großartig. Das muss man natürlich, man muss das rausbringen. Ich finde, man muss diese Leute auch, ja, man muss es sagen, nicht, weil es strafrechtlich relevant ist, sondern weil es einfach etwas aussagt über das Verständnis von Medien und Politik in Österreich. Und wenn wir was dagegen tun wollen, müssen wir ihnen das Zeichen geben, ihr könnt es nicht einfach so machen und glauben, es geht durch.
Es geht durch. Es ging bei mir nicht durch in der Vergangenheit. Es geht nicht durch in der Gegenwart und es wird in der Zukunft nicht durchgehen. Punkt aus.
Dazu kann ich dann wirklich nur sagen, möge diese Übung gelingen. Danke, Beate, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war die 93. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Ich erlaube mir, das Gleiche in Anspruch zu nehmen wie Sebastian Kurz. Auch ich werde mich nicht mundtot machen lassen. Deshalb gibt es nächste Woche eine neue Folge dieses Podcasts, in der ich einen Gast habe, der unlängst ebenfalls die Freiheit der Satire für Gericht verteidigen musste, nämlich Fritz Jergitsch von der Tagespresse. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.